Willkommen zum Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Distel und nach einer Woche Pause nehme ich jetzt die Folge 27 auf, die ich in meinen Shownotes mit Folge 25 überschrieben habe, warum auch immer. Egal. Ja. Ich habe wieder eine neue Eingangsmelodie. Das ist diesmal der Titel Cloudless von der Band oder dem Künstler Substan. Das Album heißt Labyrinth of Mirrors. Ja. Und das war kein Versprecher. Also die Band heißt wirklich nicht Substance, sondern nur Substan. Ja, am Anfang gibt es ein bisschen Housekeeping. Ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut und nicht zu leise ist. Damit hatte ich ja letztens Probleme. Und ich habe versucht, die ganzen Mikrofoneinstellungen wieder so zu machen wie bei der letzten Folge. Da war ich mit der Tonqualität ja ganz zufrieden. Und ich hoffe auch, dass mein Spinnrad schön leise ist, weil ich nebenher so ein verzwirrenden Single spinne für ein Artian, was ich gerade machen will. Dazu später mehr. Ja, dann gibt es noch zu sagen beim Housekeeping. Ja, ich bin ein bisschen lückenhaft unterwegs heute. Ich wollte mich noch bei zwei Leuten bedanken, das habe ich beim letzten Mal vergessen. Und zwar habe ich von Nala ein Strickmuster geschenkt bekommen auf Ravelry für den Daybreak Shawl von Stephen West. Und da habe ich mich total gefreut. Und den wollte ich immer schon mal stricken. Also vielen Dank, liebe Nala. Und von Minja habe ich, Minja hat mir eine Anleitung geschenkt von Jared Flood für das Juneberry Triangle. Das ist so ein rustikaler Lace-Dreiecks-Shawl mit dickerem Garn gestrickt. Und ich finde, das hat ein wahnsinnig schönes Tuch. Ich mag ja so rustikale Sachen und Jared Flood finde ich auch toll. So, was habe ich hier noch? Ja, ich hatte ja bei der letzten Folge auch viele liebe, fleißige Kommentatorinnen und dann habe ich noch in meinem Blog geschrieben, dass letzte Woche, dass ich keine Folge geschafft habe aufzunehmen. Und da kamen auch total nette, verständnisvolle Kommentare. Für die wollte ich mich bei euch ganz herzlich noch bedanken. Und ich glaube, das war's erstmal. Die Podcasting-Welt, die deutschsprachige Podcasting-Welt hat auch wieder neue Podcast-Folgen gesehen von Susanne, hat nicht nur eine, sondern gleich noch eine zweite Folge gemacht für ihren Strick-Podcast Handgemacht und Madison Lane hat eine ganz lange zweiteilige Folge von Maddys Wohnküche gemacht und zwar eine Folge nur übers Spinnen und eine nur übers Stricken. Habe ich schon alles gehört und habe so wieder so viel Inspiration und Anregungen dadurch bekommen, dass es mich jetzt komplett überfordern würde, auf alles hier einzugehen. Aber müsst ihr, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört es euch unbedingt an. Ja, ich fange gleich mal an mit dem Stricken. Und zwar habe ich gedacht, ich beschäftige mich mal mit der Frage Copyright bei Strickmustern. Und zwar geht es halt speziell um die Frage, darf ich nach einer Anleitung gefertigte Stricksachen verkaufen oder nicht. Bei Ravelry gibt es eine Gruppe, die nennt sich Ende Neu. Und da ist es schon mal vorgekommen, dass jemand kritisiert wurde, die wollte halt ein fertig gestricktes Tuch verkaufen und sie sollte dann halt Auskunft geben, ob sie die Designerin der Anleitung gefragt hätte, ob sie diese Tücher nach der Anleitung gestrickt verkaufen darf. Und ich fand das ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, also ich finde, Stricken geht ja schon relativ lange und ist auch recht viel Arbeit. Und es steht eigentlich kaum zu befürchten, dass man so eine Massenproduktion macht nach dieser Anleitung und damit dann seinen Lebensunterhalt auf Kosten der Designerin verdient. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und deswegen finde ich es halt auch ziemlich unlocker und unnötig, darauf zu bestehen, dass die Designer ihr Einverständnis geben müssen, wenn man ein, was weiß ich, zum Beispiel so ein Lace-Tuch verkaufen möchte, was nach einer gekauften Anleitung gestrickt worden ist. So, ich war mal mit Alien bei der Wollust und dort gab es so ein Strick- und Spinntreffen und da war auch die Birgit Freier da, die ja auch Strickdesignerin ist. Und die hat halt gemeint, wenn man was Einzelnes aus ihren Sachen strickt und das verkauft, dann ist dagegen nichts einzuwenden und das ist auch nicht rechtlich unzulässig. Aber es gibt bei Ravelry auch eine Gruppe, die nennt sich deutschsprachige Designer. Muss ich mal kurz sehen, ob die... Nee, Club Deutscher Designer. Und da gibt es einen Thread, der nennt sich Gestricktes Verkaufen. Und da gehen die Meinungen halt stark auseinander. Also die eine sagt, das Urheberrecht bezieht sich nur auf die Anleitung und nicht aus den Stücken, die man aus der Anleitung herstellt. Und andere sagen, erstreckt sich auch bis auf die Stricksachen, die aus den Anleitungen hergestellt werden. Also und deswegen könnte man sehr wohl verbieten, dass die Stricksachen aus den Anleitungen verkauft werden. Und eine hat dann letztendlich noch ihre Anwältin gefragt und die hat gemeint, man dürfte verbieten, dass man Strickstücke aus Anleitungen, die verkäuflich sind, verkauft. Oder eben, und die Grundlage von dem soll halt angeblich sein, dass irgendwie so eine Art Dienstvertrag zustande kommt zwischen der Designerin und der Käuferin der Anleitung, wenn die anfängt, die Anleitung zu stricken. Ich bin ja keine Juristin, ich habe von so Dienstvertrag und so habe ich keine Ahnung. Ist für mich auch schwer nachvollziehbar. Aber wenn ich dran denke, dass man ja auch zum Beispiel Nähanleitungen zugrunde legen kann und nähen geht ja viel schneller als stricken, wenn man zum Beispiel so eine schnelle Tasche, wenn man da eine Anleitung für kauft und dann da kann man ja dann in Massenproduktion gehen mit diesen Taschen und die zum Beispiel bei Etsy verkaufen und dann fände ich es schon auch nicht so schön, dazu sozusagen mit Geld zu machen. Aber beim Stricken ist es ja echt so, dass das so lange dauert, dass ich nicht kaum glaube, dass das sich rechnen wird. zum Beispiel kommerziell Tücher oder Socken nachzustricken. Also ist einfach so, mein gesunder Menschenverstand sagt dann, es lohnt sich eh nicht, da braucht man nicht hinterher sein, ist eh egal. Wenn man eh Stunden und Wochen lang strickt, dann soll man es meinetwegen auch verkaufen. Ja, was halt gar nicht geht, da ist natürlich gekaufte Anleitung unter der Hand weiterzugeben. Es ist, ich würde jetzt auch mal sagen, ohne dass ich jetzt jemanden Bestimmtes angucken möchte, dass mir schon kostenpflichtige Anleitungen geschickt worden sind, ohne dass ich darum gebeten hätte. Und ich muss halt sagen, ich finde, bei gerade bei Strickdesign, dass halt die Leute auch meistens nicht so reich sind und dass ich es schon okay finde, dass man denen auch ihre Arbeit bezahlt. Und ich habe die eine Anleitung, da wurde ich vorher gefragt, ob ich die haben will, und da hatte ich aber die Art und Weise, wie das gestrickt wird, sowieso schon selbst rausgefunden, weil das einfach so einfach war. Und dann habe ich sie halt aus Interesse mal angeguckt, um zu gucken, ob die genauso vorgehen würde wie ich. Das war der Beekeeper's Quilt. Und da bin ich dann eh bei meiner Art zu stricken geblieben, weil ich da zu besseren Ergebnissen kam. Und ja, anderweitig habe ich noch Anleitungen bekommen für Kleidungsstücke, und die muss ich sagen, dass ich die zögere davon zu stricken, weil ich es einfach nicht in Ordnung finde, die Arbeit der Designerin nicht zu vergüten. Und ich würde dann einfach, wenn ich eine dieser Anleitungen stricken würde, mir die, bevor ich sie stricke, tatsächlich, so wie sich das gehört, kaufen und erst dann stricken. Ja, so bin ich halt einfach drauf. Und ja, falls das jemand hört oder die mir gerne so kostenpflichtige Anleitungen rüberschiebt, ohne sie mir sozusagen als Geschenk auf Ravelry zu kaufen. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine wirklich, dass man unerlaubterweise kostenpflichtige Anleitungen weitergibt per E-Mail. Also wenn ihr das denkt, dass ihr das machen würdet, das ist mir damit wirklich nicht geholfen, weil ich würde die nicht stricken. Also da habe ich einfach ein schlechtes Gewissen bei. Aber ja, lieb gemeint, aber es nützt mir nichts. Ja, dann war das das zum Thema Copyright. Dann habe ich noch beim Stricken in meinen Shownotes zu stehen, dass ich den Plain and Simple Pullover fertig gemacht habe. Juhu! Und für mich ist es ja so, dass als fertig ein Projekt erst dann zählt, wenn ich in meiner Ravelry-Projektseite die Fotos gemacht habe und hochgeladen habe, und erst wenn die Fotos und so alles komplett ist, dann schreibe ich hin, dass es sozusagen fertiggestellt ist, und deswegen manchmal komme ich da tagelang nicht dazu. Und der Plain and Simple war 2 Tage schon fertig, und dann habe ich es erst geschafft, das Foto zu machen, und jetzt ist es auch offiziell so. Meine Befürchtungen, dass die Knöpfe zu groß sind und dass es nicht gut aussieht, haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Also ich bin hochzufrieden, der passt wie angegossen. Die Farbe gefällt mir, die Knöpfe gefallen mir, das Tragegefühl gefällt mir. Also das ganze Muster kann ich von ganzem Herzens zum Stricken empfehlen. Die einzige Stelle, wo ich nicht so ganz. Nee, eigentlich waren alle Stellen verständlich. Musste eigentlich bei keiner Stelle überlegen. Nee, alles war super gut beschrieben. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber es ist auf jeden Fall, gibt es das auf Englisch. Und das kostet nichts. Das ist der Plain and Simple von Vera Velimeki. Und ich tue dazu einen Link in die Shownotes. Ja, dann kommen wir mal zum Spinnen. Ja, beim Spinnen hatte ich gedacht, weil in den Kommentaren zur letzten Folge war das, dass jemand gefragt hat, na, wer war's? Muss ich gerade mal gucken. Ja, ich finde den Kommentar nicht, aber es gab auf jeden Fall einen Kommentar irgendwo, wo eine Hörerin gesagt hat, dass sie mit dem Spinnen angefangen hat oder mit der Spindel, und dass die Spindel sich recht schnell in die andere Richtung dreht, und woran das vielleicht liegen könnte. Ja, dazu kann ich ein bisschen was erzählen, und zwar ein bisschen was über die Grundlagen der Spindelphysik. Wenn wir spinnen, dann wird ja Drall in die Fasern gegeben. Und dieser Drall, also der Twist, das ist eigentlich Energie. Diese Energie wird in dem eben gesponnenen Faden gespeichert. Und es gibt einen Punkt, wo der Faden voll ist. Also wie kann man sich vorstellen, wie ein Glas Wasser, was voll läuft. Und wenn es dann an einem Punkt kommt, wo es dann einfach voll ist, dann läuft es über. Und bei der Spinnenergie bzw. dem Drall ist es so, dass auch der Faden einen Punkt hat, wo er voll ist. Und anstatt überzulaufen, wird die Energie wieder aus dem Faden rausgedrückt, und die Spindel wird in die Gegenrichtung angestoßen, weil der Faden diese Energie wieder loswerden möchte, wenn er voll ist und überläuft. Das passiert eigentlich mit, also es gibt Gegenmaßnahmen, also dass man dieses Überlaufen passiert halt, wenn man nichts macht. Man kann die Spindel festhalten, dann kommt die Energie nicht raus, also dann hindert man die Spindel halt am Zurückdrehen, indem man sie einfach festhält und fixiert. Oder man versucht sie eben gegen den Willen der Spindel zurückzudrehen, immer weiter anzuschubsen. In dem Moment bringt es aber nichts, weil der Faden ist eben voll und läuft schon über vor Energie, und man müsste eigentlich weitere Fasern hinzufügen bzw. weiterspinnen, denn die Strecke, die man gesponnen hat, ist schon übersponnen. Es nützt eigentlich nichts, noch mehr Drall raufzugeben. Ist eigentlich eher schlecht. Gut, aber man kann die Spindel auch ein Stück zurückdrehen lassen und dann sie anhalten, bevor sich alles wieder auflöst, um den Überdrall wieder abzubauen. Aber es ist natürlich praktischer, gleich neue Fasern reinzuspinnen, sodass sich der Überdrall auf eine größere Strecke verteilt. Dann spart man sich halt das Zurückdrehen lassen. Außer dass man die Spindel festhält, kann man dieses Zurückdrehen auch dadurch verlangsamen, indem man das richtige Spindelgewicht mit der richtigen Fadendicke kombiniert. Ein dicker Faden ist schneller voll als ein dünner Faden, also er braucht viel weniger Drall als ein dünner Faden. Und wenn ich dünn spinne, dann muss ich echt schon lange Drall raufgeben, bevor der Faden dann voll ist und zurückdreht. Und bei dicken Fäden ist es halt so, dass sie nicht nur schnell voll sind, sondern durch die Dicke des Fadens sind sie auch sehr stabil. Und dadurch haben sie durch ihre Eigenstabilität und ihre Dicke haben sie halt genug Kraft und schubsen so eine Spindel wie nichts in die Gegenrichtung. Beim dünnen Faden ist es so, gerade wenn zum Beispiel der Spindelwirtel schwer ist und der Faden ist dünn, dann ist zwar der Faden voll, aber der Spinnwirtel ist so träge, dass die Energie des Fadens nicht ausreicht, den Spindelwirtel in die Gegenrichtung zu schubsen. Und anstatt dass die Spindel dann zurückdreht, kriegt der Faden so lange Überdrall, bis er reißt. Das passiert bei dicken Fäden nicht, sondern der dicke Faden ist stabil genug, der schubst die Spindel in die Gegenrichtung. Also das kann man ganz einfach sagen, wenn die Spindel in die Gegenrichtung geschubst wird, dann läuft der Faden schon über, weil er eben mit genug Twist voll ist, und man kann dann weniger Drall geben oder schneller spinnen, um dem entgegenzuwirken. Oder halt eine schwerere Spindel wählen, weil die nicht so schnell zurückgeschubst wird wie eine leichte Spindel. Ja, ich hoffe, das hat sich, war jetzt alles verständlich. Ich habe das versucht, so ein bisschen anschaulich zu machen, und mehr ist eigentlich nicht dabei. Das Prinzip ist eigentlich sehr simpel, und man kann, und natürlich kommen halt diese Faktoren Gewicht der Spindel und Dicke des Fadens noch dazu. Aber wenn man jetzt diese drei Sachen weiß, was die bewirken, dann lernt man sehr schnell durch Erfahrung, wie diese drei Faktoren zusammenwirken. Und dann kann man, wenn die Spindel zurückdreht, genau abschätzen, warum das passiert ist. Also, ach ja, ja, stimmt, die Spindel ist noch zu leicht, muss erstmal mehr spinnen. Oder, ach, der Faden ist zu dick. Oder, ach, ich habe zu viel Drall. Ja. Dann wollte ich zum Spinnen noch eine Sache erzählen, und zwar gestern war ja wieder Spinntreffen von Berlin Spinnt, und da ging es dann darum, um die Verwendung eines Dis. Ich habe ein bisschen vergeblich gesucht, wie man das richtig sagt. Also die Jaja-Sis sagt die Dis, im Internet sagen alle anderen der Dis. Und auf einer Seite, ich glaube Faserrausch oder so, ich muss mal gucken, wie die Seite heißt. Aber da ist es sehr schön beschrieben, wie man einen Kammzug von Wollkämmen zieht mit so einem Dis. Und der wird dort einfach nur Strecker genannt, also ein Strecker auf Deutsch. Die Verwendung eines Streckers, das fand ich total klasse. Und zwar ging es halt darum, dass man von Handkarten so ein Kartenband selbst runterziehen kann, indem man eben diesen Strecker verwendet. Und das ist im Prinzip nur ein Stück Material mit einem Loch drin. Und durch dieses Loch zieht man eben die kardierten oder gekämmten Fasern und bekommt dann entweder ein Kadenband, also oder auf Englisch Roving, oder einen Kammzug, Englisch Top. Kammzug kann man sich eigentlich merken, das ist das, was man vom Kamm runterzieht. Und das, was man von der Karde runterzieht, nennt sich dann Kadenband. Und dann bin ich von dem Strick, die Dash hat das, Dash und die Jaja-Sis haben mit Dis schon mal gearbeitet oder mit Strecker, und dann haben die das jeweils an einem fertig kardierten Bett mal vorgemacht oder direkt von der Handkarte runter mit dem Dis die Fasern abzuziehen und so ein Mini-Roving von den Handkarten runter zu machen. Das fand ich total interessant. Und als ich nach Hause kam, war es schon nach Mitternacht, und ich habe aber ein Bett gehabt, ein kardiertes, und das habe ich dann gleich durch einen Strecker bzw. Disc gezogen, weil ich es wirklich nicht erwarten konnte zu sehen, wie es funktioniert. Und das Bett war aus grober Schafwolle unbekannter Herkunft, dann einem deutschen Wollkammzug, dann verschiedenen australischen Merino-Kammzügen und einem Maulbeerseidenkammzug. So eine wilde Mischung. Und als ich das mit dem Dis durch den Dis gezogen hatte, hat man halt die Seide so als so einen schönen glänzenden Silberstreifen in diesem Roving gesehen. Das sah so schön aus. Leider habe ich davon kein Foto, weil ich dieses Roving direkt nach der Herstellung versponnen habe. Ganz spontan. Habe da so ein eher dickeres, dick-dünn Garn gesponnen und will das jetzt noch verzwirnen, vielleicht ein paar Coils reinmachen, ein paar Perlen einzwirren. Ja, super. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das dünne Garn zu spinnen, womit das dann verzwirnt werden soll. Und jetzt überlege ich gerade, ob das schon reicht. Könnte knapp werden. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was dazu spinnen. Also falls ihr keinen Strecker habt, dann könnt ihr auch ein Nadelmaß nehmen. Ich habe so ein kleines viereckiges Nadelmaß, und ich hatte ein schönes substanzielles Roving bekommen, indem ich die Faser durch das Loch für Nadelstärke 5 gezogen habe. Während Dash ihre Fasern gerne durch das Loch durch Löcher zieht, die so für Nadelstärke 3 wahrscheinlich geeignet sind. Also ich mag gerne lieber dickere Rovings und hab dann meins durch Nadelstärke 5 durch das Loch gezogen und das funktioniert total super. Und ich denke natürlich, dass so ein richtiger Dis bzw. Strecker auch schöner ist als Werkzeug, als einfach ein Nadelmast zu nehmen. Aber halt, es funktioniert prima auch mit dem Nadelmaß. Ja, das war dann das Stricksegment und dann geht's weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Ja, auf allgemeinen Wunsch habe ich heute wieder was vom Weltagrarbericht, aber vorher wollte ich noch ein kurzes Gartenupdate geben. Letzte Folge habe ich mich ja sehr frustriert über den Garten und den dort stattfindenden Vandalismus geäußert. Und wie das manchmal so ist, sobald man sich beschwert, hört das, worüber man sich beschwert, auf. Also es gab wohl seit gut 2 Wochen keinen Vandalismus im Garten. Es läuft gerade ganz gut. Und ich habe mich dann schon ein paar Mal hinbegeben. Ich befreie gerade das Beet, wo ich mich ein bisschen gärtnerisch engagieren möchte, von Unmengen Unkraut und habe festgestellt, dass zwischen dem Unkraut Salat- und Ringelblumen kommen, die sich von alleine ausgesät haben. Wenn ich habe einen Kopfsalat blühen lassen und der hat dann sich ausgesät. Ich habe von dem die Samen abgenommen, aber es sind halt auch welche auf den Boden gefallen. Und dieser Kopfsalat ist auch eine alte Kultursorte namens Neckarriese. Und der kommt halt jetzt von alleine da. Schön. Ringelblumen liebe ich auch über alles. Und dann habe ich auf dem Balkon Mariendisteln gesät. Die sind in den letzten Tagen auch gekommen. Da freue ich mich sehr darüber. Und dann habe ich noch Trichterwinden. Meine Tomaten kommen. Und was habe ich noch gesät? Zucchini. Mal gucken, wie das mit den Zucchini wird. Das kann ich eigentlich im Garten nicht nehmen, weil die Früchte werden immer vandalisiert. Aber vielleicht werde ich die in Kübeln haben auf dem Dach oder so. Mal gucken. Ja. Also so sind die Fortschritte im Garten. Ich habe mich jetzt doch ein bisschen beruhigt und im Garten eingefunden und die Gartenarbeit macht mir total viel Spaß. Was ein bisschen blöde ist, ist, dass dieser Gemeinschaftsgarten, der Urbane, der hat eigentlich einen Wasseranschluss. Das heißt, es gibt so einen Hydranten, das ist eine sogenannte Grundwasserpumpe. Und die wird jeden Winter vom Grünflächenamt abgeschaltet, damit eben keine Frostschäden entstehen. Und im Frühling sollte sie wieder angeschaltet werden. Und das klappt eigentlich regelmäßig nicht, sodass man eigentlich wochenlang, monatelang das Wasser von öffentlichen Brunnen holen muss. Und dazu mit 24-Liter-Kanistern dann zum öffentlichen Pumpbrunnen geht und die voll macht und dann wieder den Anhänger zurückschafft zum Garten. Oh, das ist schon ganz schön Arbeit. Also ich hoffe, dass die bald mal in die Pötte kommen mit diesem mit dem Anschluss der Pumpe. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Weltagrarbericht. Da habe ich oft mache ich den halt nicht, wenn ich so keine Zeit hatte, den Podcast schön vorzubereiten, weil der Weltagrarbericht ist streckenweise ein bisschen trocken und da muss man dann halt vorher ein bisschen recherchieren und zusammenschreiben und sich Notizen machen, sonst kommt man da überhaupt nicht mit klar. Und das habe ich diesmal ein bisschen gemacht und das wird aber nicht so ein langes Segment heute, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal mein Spinnrad hier. So, im Weltagrarbericht geht es wieder um die Landwirtschaft und zwar um die Multifunktionalität von bäuerlicher Landwirtschaft auf der auf dem letzten Spinntreffen im Café Morgenrot, Stricktreffen, Entschuldigung, da haben wir mal so eine längere Diskussion gehabt über industrielle gegen bäuerliche Landwirtschaft und dann sollte ich mal definieren, was überhaupt bäuerliche Landwirtschaft ist. Und ich habe dann gesagt, naja, bäuerliche Landwirtschaft ist Landwirtschaft, die von Bauern betrieben wird und nicht von Industriekonzernen. Beziehungsweise, die können ruhig Maschinen haben, Trecker und so. Also, es ist aber halt, glaube ich, definiert durch eine bestimmte Betriebsgröße. Also so eine Riesenplantagen sind dann nicht mehr, kann man nicht mehr als bäuerliche Landwirtschaft bezeichnen. Und warum sollen große Betriebe schlechter sein wie kleine Betriebe, hieß es dann, naja, das gibt da ökologische Faktoren, soziale Faktoren und Faktoren der Vielfältigkeit. Und da kommen wir heute hin, nämlich beim Thema Multifunktionalität der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft hat nämlich viel mehr Funktionen als nur die Produktion von Lebensmitteln. Und wenn man diese betrachtet, dann kommt man halt darauf, warum bäuerliche Landwirtschaft sich unterscheidet von industrieller Landwirtschaft. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Also, die Landwirtschaft produziert mehr als nur Rohstoffe und Nahrung. Das ist sozusagen die recht einfache Binsenweisheit, die am Anfang steht. Es gibt drei Bereiche, in denen die Landwirtschaft wirkt. Das ist der Bereich eben der Nahrung und der Rohstoffe. Das ist das Offensichtliche. Der zweite Bereich ist der Bereich Ökologie. Man könnte sagen, dass Landwirte Verwalterinnen von Ökosystemen sind. Und die Verwaltung von Ökosystemen ist eigentlich auch Arbeit und eine Leistung, die die Landwirtschaft produziert. Und dann gibt es den dritten Bereich, der nennt sich Tradition, Identität und Soziales. Also das heißt, dass Landwirtschaft dadurch, dass Menschen zusammenleben, zusammen wirtschaften und zusammenarbeiten, dass bestimmte kulturelle Traditionen gepflegt werden, dass die Eigenarten bestimmter Gegenden sich in Agrartraditionen erst zeigen und eben, dass die Strukturen des Zusammenlebens auch durch ganz stark von der Landwirtschaft geprägt werden im ländlichen Raum. Und der soziale Sektor ist sozusagen dann auch so ein Nebenprodukt der Landwirtschaft. Und der Weltagrarbericht sagt eben, dass die Werte, die die Landwirtschaft zusätzlich zur Nahrungsproduktion schafft, vom Markt nicht erfasst werden. Also der Markt sieht nur das, was Geld bringt, und Geld bringt eigentlich nur die Produktion von der Nahrung und eben nicht diese Umwelteffekte, also das Verwalten der Ökosysteme, das Pflegen von sozialen Beziehungen, das wird alles vom Markt nicht gerechnet und deswegen wird es halt auch nicht gewertet und es erscheint als nutzlos, sinnlos, als wertlos und als entbehrlich. Und wenn man dann diese Sachen nicht mehr hat, also die Pflege von Kulturlandschaften und Ökosystemen fällt hinten runter oder die Pflege von sozialen Beziehungen, dann merkt man erst, was man verloren hat, wenn es praktisch nur noch so, wenn nur noch alles auf Plantagen rationalisiert angebaut wird und die Leute werden vom Land verjagt, wissen nicht, sie haben keinen sozialen Rückhalt mehr und die Umwelt geht am A kaputt. Das ist dann schlecht. Es ist aber leider etwas, was durch die Marktwirtschaft so erzeugt wird, weil sie eben diese Leistung für Umwelt und Soziales nicht wertschätzt. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die Wissenschaft, also der Weltagrarbericht wurde ja nicht nur von Landwirten oder Agrarwissenschaftlern geschrieben, sondern auch von Sozialwissenschaftlerinnen und von Wissenschaftlerinnen aus allen möglichen Gebieten. Und die schrieben, dass gerade die Agrarwissenschaft und auch andere Wissenschaften sehr spezialisiert sind und dass Wissenschaftler es nicht gewöhnt sind, Multifunktionalität zu denken. Während Landwirte das sehr schon gewöhnt sind, weil die Landwirtschaft schon immer ein sehr multifunktionales Konzept war, dass die Wissenschaftler sich da von den Landwirten auch ein bisschen leiten lassen müssen, um die Multifunktionalität der Landwirtschaft tatsächlich erfassen zu können. Und damit halt die Agrarwissenschaft nicht völlig an den Bauern vorbei ihre Erkenntnisse trifft, müssen die Wissenschaftler halt mal ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen und merken, dass andere Leute in bestimmten Denkweisen weiter sind als sie. Und ja, da steht, ich lese jetzt noch sozusagen die Schlusssätze vor von dem Kapitel über Multifunktionalität, weil ich die sehr schön finde. Die Geschichte der Menschheit ist voller gelungener wie warnender Beispiele dafür, wie Zivilisationen die Multifunktionalität ihres Austausches mit der Natur nachhaltig gestalteten oder aber untergingen, weil sie daran scheiterten. Unsere global vernetzte Gesellschaft verfügt zur Bewältigung dieser Herausforderung über einen größeren Erfahrungs- und Wissensschatz als alle Zivilisationen vor uns. Erstmals steht sie allerdings auch dem Risiko globalen Scheiterns gegenüber. Um diesem Risiko zu begegnen, bedarf es der rechtzeitigen und vielfältigen Anpassung an möglichst vielen Orten zugleich. Die Multifunktionalität von Landwirtschaft und Ernährung lässt sich nicht auf deren Einzelaspekte wie Gerechtigkeit, Hunger, Gesundheit, Ressourcen, Klima und Artenschutz reduzieren. Sie ist eine hohe Kunst. Ja, fand ich echt sehr interessant. Und ich hoffe, dass wir diese hohe Kunst gut lernen und umsetzen. So, das war die urbane Selbstversorgung. Und dann rede ich mal eben über das Teechen. Und zwar hat mir beim gestrigen Spinnentreffen die liebe Maddie schon wieder was Gutes getan und mir ein Teechen geschenkt. Und das ist ein Teechen auf Rooibos-Basis. Es heißt Kleine Träumerei und ist aus dem Teehaus Frankfurter Allee. Ist auch bei mir in der Nähe. Es riecht total lecker und also das auf jeden Fall Rooibos ist die Basis. Und dann sind Kornblumenblüten drin. Das ist meistens so zum Tee schmücken. Sieht halt schön aus. Dann sind Fruchtstückchen drin, Orangenschalen, Zitronengras und es ist so fruchtig, blumig, aromatisiert und ich mag es, ich mag den Tee wahnsinnig gerne, super lecker. Ja, jetzt habe ich noch mehrere Segmente, aber ich glaube, weil ich zu viel angesammelt haben, muss ich ein bisschen was sparen und das nächste Woche reinbringen. Und jetzt machen wir, was ich gerade toll finde. Und zwar habe ich ein Zweitfahrrad bekommen am Anfang dieser Woche. Ich habe ja meine lange Geschichte, mein altes Fahrrad wurde geklaut und dann musste ich mir eins neu kaufen und das ist schon recht wertvoll, halt ein gutes, handgebautes Qualitätsrad. Ich fahre auch sehr viel und ich kann mit diesem guten Rad nicht überall hinfahren und ich kann es halt nicht nachts überall anschließen, weil ich sonst Angst habe, dass es mir gestohlen wird. Ich habe das beste Schloss, was ich kaufen konnte, dafür gekauft. Also es ist ein Kryptonite New York Lock. Ein legendäres Schloss, was fast unknackbar sein soll, aber letztendlich kann man ja alle Schlösser knacken. Und es gibt Wege, die möchte ich mit diesem Fahrrad nicht fahren. Und dann hat mir ein Kollege seine alte Gurke angeboten, die seit Jahren im Keller stand. Und diese alte Gurke entpuppte sich als ein wunderschönes, klassisches Herrenrad-Stahlrahmen von Secura mit einem alten Brooks-Ledersattel und raffinierten, sehr guten Bauteilen. Und es war mir dann schon eine Freude, das zu entstauben, zu entrosten, zu ölen und damit rumzufahren. Und diesen Ledersattel von Brooks, das ist ja der Mercedes aller Sättel, wollte ich eigentlich auf mein gutes Fahrrad drüber schrauben und dafür meinen Sattel auf das alte Fahrrad packen. Und da das alte Fahrrad und mein gutes Fahrrad zwei total verschiedene Sattelstützen haben, passte der Brooks-Sattel bei mir nicht drauf und meiner nicht dort. Und dann dachte ich, schade. Gut, gönne ich mir jetzt einen neuen Brooks-Sattel für mein gutes Rad. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich damit losgefahren und ich dachte schon nach wenigen Minuten, warum habe ich mir nicht schon früher so einen Sattel gekauft? Der ist so toll. Diese Sättel müssen zwar tagelang eingefahren werden, bis sie sich einem anpassen, aber und sie fahren sich total anders. Also sie sind sehr hart am Anfang. Aber es soll halt so sein, dass harte Sättel besser sind auf langen Strecken als weiche Sättel, weil die weichen Sättel irgendwie einen eher wund scheuern als die harten. Und Leder ist sowieso sehr klimatisch, sehr gut und dann schwitzt man auch nicht so. Und ich fand vor allem die Kontrolle, die man übers Fahrrad hat, mit diesem harten Ledersattel phänomenal. Ich konnte auf einmal viel besser manövrieren. Ich habe mich total wohl gefühlt beim Radfahren. Das Fahrgefühl war total anders. Ich bin super glücklich mit meinem Ledersattel und ich bin super froh, dass ich es endlich geschafft habe, mir einen zu kaufen. Und das hat sich total gelohnt, auch wenn die sehr teuer sind. Also die kosten zwischen 80 und 120 Euro. Das ist schon sehr viel für einen Sattel, aber wenn man viel fährt, lohnt es sich auf jeden Fall. Super gut. Ich habe einen Brooks Flyer S und so eine Special Edition mit so handgehämmerten Kupfernieten in Schwarz. Schwarzes Leder, voll schick. Ja, jetzt sind wir fertig mit dem, was ich gerade toll finde. Und dann habe ich noch ein Craftblock der Woche. Und das Craftblock der Woche ist diese Woche gar kein Craftblock, sondern ein Blog von einer Crafterin, die aber fotografiert. Ich habe bei den Neumitgliedern der Berlin-Spinn-Gruppe auf Ravelry geguckt und dann sah ich da eine Userin, die hieß Claudia in Berlin und auf deren Profil ging ich dann und dann war da ihr Blog verlinkt und dann guckte ich das an und dann war das ein Blog, das hieß Little Pink Cakes. Also eigentlich so ein, ja, klischeebehafteter Begriff, kleine rosa Küchlein. Und darunter steht Photography. Und ich finde die Fotografien irgendwie total schön, interessant, ästhetisch. Und da sie ja auch in Berlin ist, sind viele Berlin-Fotos da und oft erkenne ich die Orte. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, mal so eine halbe Stunde, Stunde in diesem Fotografieblog zu schwelgen und einfach nur die schönen Fotos anzugucken. Also da kann ich Berlin wirklich mal mit neuen Augen sehen. Und das ist damit die Craft-Blog-Empfehlung der Woche. Little Pink Cakes Photography von Claudia in Berlin. Und damit ist die Episode 27 zu Ende. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können, aber ich muss dann auch mir noch was für die nächste Woche aufheben. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Die ganzen Kontaktinfos und so kommen wie immer im vorweg aufgezeichneten Abspann, den ich jetzt abspielen lasse. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.